der Baustein-Podcast. Willkommen in Hanschesheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschesheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Sie in der Zeit bis zum Ende der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen heute wieder über der Baustelle in den Räumlichkeiten der Firma Niebel. Wir, das bin ich, Johannes Laule.
Carmen Niebel.
Und heute unser Gast.
Nina Emmert-Neumann.
Hallo Nina, schön, dass du da bist. Nina, was machst du in Hanschesheim? Was ist dein Geschäft?
Ich leite die Bücherstube an der Tiefburg. Wir sind an der Dossenheimer Landstraße 2. Wunderbar eingebettet zwischen zwei Restaurants, zwischen dem Henzimmer Herrenhaus und Ninos Eiskaffee.
Okay.
Das ist eine schöne Anlaufstelle.
Dossenheimer Landstraße, aber noch nicht der Abschnitt der Dossenheimer Landstraße, der von der Baustelle betroffen ist.
Genau, wir hatten Glück.
Ja, und Bücherstube an der Tiefburg, ich erinnere mich noch, früher wart ihr jetzt, wo jetzt das Helmstedter Herrenhaus ist, ne?
Das war die zweite Anlaufstelle. Die Regina Kaiser-Götzmann hat das 1982 eröffnet in der Mühltalstraße oben, ein bisschen überhalb von der Frau Stoll.
Aha.
Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. War sie im Herrenhaus und dann hat sie das Haus daneben gekauft, wo wir jetzt sind. Das war früher scheinbar ein Kiosk.
Ja, da erinnere ich mich, der Brudeck.
Und dann hat sie diesen Teil überbaut, also Kiosk mit dem hinteren Haus verbunden. Das ist jetzt überbaut, das ist dieser lange Schlauch, wenn man zu uns reinkommt. Da hat sie eigentlich zwei Häuser aus zwei Häusern eins gemacht und das ist unser jetziger Standort schon seit mehr als 20 Jahren.
Okay, also seit über 40 Jahren gibt es die Bücherstube schon. Und wann hast du die übernommen?
Also ich habe sie gar nicht übernommen, ich leite es nur.
Ja.
Die Regina war Chefin bis Ende 2021 und hat schon eine Zeit lang einen Nachfolger gesucht und ist jetzt in ihrem wohlverdienten Ruhestand und hat für uns und für sich, glaube ich, jetzt eine sehr gute Lösung gefunden. Wir gehören jetzt seit 2022 zur B-Service. Das ist ein Unternehmen, das sich dem verschrieben hat, den stationären Buchhandel nachhaltig zu sichern.
Mhm.
Das heißt, es werden Buchhandlungen übernommen, die einfach so bleiben sollen, wie sie sind. Die waren vorher Eigentümer geführt und sollen jetzt nicht an irgendwelche Ketten fallen oder an irgendwelche Online-Versandhäuser. Und das Ziel der B-Service ist, dass für den Kunden und die Kundin alles spürbar so bleibt, wie es ist. Das heißt, das Team bleibt erhalten. Für mich war das dann halt kein großer Umschwung, weil ich unter Regina schon die Geschäftsführung hatte. Und das darf ich jetzt weitermachen. Wir kaufen ein, so wie wir das für richtig halten, weil wir unsere Kundinnen und Kunden kennen. Und das wird nicht fremdbestimmt. Und der Name bleibt. Und so ist halt auch Reginas Lebenswerk gesichert, das sie 40 Jahre lang aufgebaut hat.
Mhm.
Und für sie ist das eine sehr gute Lösung und für uns auch. Und so sind wir jetzt Teil von einer Gruppe von 14 Buchhandlungen in ganz Deutschland, die aber alle eigenständig arbeiten. Aber wir vernetzen uns halt und also mir hat es auch einen großen Mehrwert gebracht, weil ich eben auch im Austausch mit den Kolleginnen bin und dort auch mal, wir können voneinander lernen, wir tauschen uns aus, wie macht ihr was, wie handelt ihr was, also davon profitieren wir sehr.
Okay, und der Einkauf wird dann auch koordiniert?
Also jede kauft für ihre Buchhandlung selbst ein, jede Kollegin, aber wir kaufen über eine Genossenschaft ein. Das ist die E-Buch. Da gibt es 800 Mitgliedsbuchhandlungen in ganz Deutschland. Und dieser genossenschaftliche Einkauf ermöglicht es einfach diesen kleineren Buchhandlungen, so wie wir es sind, oder auch die immer noch inhabergeführten Buchhandlungen, dass wir zu fairen Preisen so einkaufen können, dass wir mit den Großen mithalten können. Weil die Bücher sind ja preisgebunden, die müssen ja in Deutschland überall gleich kosten. Also woran wir was verdienen, ist eben diese Marge. Und so können wir das sichern, dass wir halt auch fair einkaufen können, sodass wir davon leben können.
Ja, es ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Wie kann sich eine kleine Buchhandlung überhaupt noch an diesem Markt behaupten, wo ich ja im Grunde sagen kann, Amazon, ich mache einen Klick und morgen habe ich das Buch. Amazon hat ja als Buchhändler angefangen, ne?
Ja.
Wie macht man das? Was macht sozusagen das aus? Also wenn ich gehe sehr gerne in die Bücherstube und ich habe auch das Gefühl, immer wenn ich drin bin, ich bin da nie alleine. Also einerseits sind immer Kunden drin, also ich glaube, ihr habt nie Leerlauf. Und dann bin ich auch immer begeistert, wie viel Mitarbeiter ihr habt. Ja, also das muss ja im Grunde, also es scheint ein florierendes Geschäft zu sein. Was ist euer Geheimnis?
Einerseits, wie du es gesagt hast, wir können mithalten mit Amazon, weil wir eben die Bücher zu den gleichen Preisen verkaufen, also zumindest die deutschsprachigen oder die der Verlage, die in Deutschland sitzen, weil die preisgebunden sind. Und auch wir, wenn ihr schon mal bei uns bestellt habt, in der Regel kriegt man das Buch von einem auf den nächsten Tag. Das heißt, wir werden aus einem großen Zentrallager beliefert. Einer der Großhändler sitzt in Bad Hersfeld, so ziemlich die geografische Mitte von Deutschland. Und dort wird es dann, die haben fast 1 Million Titel am Lager. Und können das dann so packen, dass wir das dann am nächsten Tag, wenn ich morgens komme, sind die Bücher schon da. Ich muss sie dann nur noch auspacken und zuordnen.
Okay, also die Overnight Express.
Genau. Und wir sind halt auch 24 Stunden erreichbar über unseren Online-Shop, den wir auch haben. Und da kann man sowohl sich E-Books downloaden, aber man könnte auch mit Click and Collect so bestellen, dass wenn dir irgendwie abends spät was einfällt, packst du es in den Warenkorb und sagst, ich möchte es aber trotzdem in der Bücherstube abholen, weil ich vielleicht noch irgendwas mitnehmen möchte, weil ich gern möchte, dass es mir als Geschenk eingepackt wird oder so. Und diese Möglichkeit haben wir auch.
Okay, und während Corona habt ihr, glaube ich, auch geliefert, mhm, gell?
Ja, wir haben vorher schon geliefert.
Aber vorher hat man es nicht mitbekommen.
Nee, so vorher fiel das nicht so ins Gewicht. Da waren es hauptsächlich Schulbücher oder an Bibliotheken und Institute haben wir ausgeliefert. Und dann ab und an mal an Kunden und Kundinnen, die nicht selbst kommen konnten. Und während Corona haben wir nichts anderes gemacht. Wir hatten aber auch ganz, ganz viele liebe Helferinnen und Helfer. Also Leute, die sich einfach angeboten hatten. Wir hatten einen Lehrer, der gesagt hat, ich habe Zeit während meines Studiums bei der Post gejobbt. Ich würde für euch ausfahren.
Okay.
Und ich will auch nichts dafür. Ich will einfach beschäftigt sein. Und wir hatten viele Studis und so haben wir das eigentlich gut organisiert bekommen. Und jetzt liefern wir halt nach wie vor noch an die Kunden aus, die das so gewohnt sind und die das gut finden.
Ich meine, es ist ja auch immer mit so einem kleinen Einkaufserlebnis verbunden. Man, ja. Geht selten aus der Bücherstube raus, nur mit dem Buch, das man bestellt hat. Carmen nickt wissentlich.
Also ja, das Problem fast bei euch ist ja wirklich, ich bin auch schon wirklich provokant rein und hatte 20 Euro in der Hand, wo dann deine Mitarbeiterin gesagt haben, Frau Niebel, geht's Ihnen gut? Ja, ich will dieses Buch abholen und mehr nicht, ja, und da wird dann schon gelacht, ja, weil es ist genauso, wie du sagst, bei euch rauszugehen, es ist liebevoll alles, es steht alles liebevoll, ansprechend, das ist das eine. Und dann deine Mitarbeiter oder deine Kolleginnen, das ist einfach bezaubernd. Ja, die kennen die Leute, zumindest viele wahrscheinlich. Sie sind nicht aufdringlich, überhaupt nicht. Aber wenn du jemanden brauchst, weil du eine Frage hast oder irgendwas, die sind sofort da, sie geben sich alle Mühe. Und manchmal fällt mir irgendwas ein, ich rufe einfach an. Ja, ich könnte gucken, jetzt sofort einen Augenblick, dann sage ich, oder wir telefonieren später, dann rufen die zurück. Mhm. Also es ist wirklich Service auf der ganzen Linie. Und weil du eben dieses böse Wort benutzt hast, was mit A anfängt und Zon aufhört, niemals können die mithalten mit dem, was so eine Buchhandlung oder im Speziellen ihr leistet, an Service und an Glücksgefühlen.
Das freut mich sehr. So soll es halt auch sein. Und es ist auch für mich im Team spürbar, dass wir alle Spaß an unserem Job haben, dass wir das alle gerne machen. Und wir ergänzen uns auch gut, finde ich, weil jede ein bisschen was anderes liest, ein bisschen was anderes gerne einkauft. Und so setzt sich halt unser Laden zusammen. Und es ist mir auch wichtig, dass es unser aller Laden ist. Und ich hoffe, dass das für die Kundinnen und Kunden auch spürbar ist.
Ist es. Ist es wirklich. Also das muss man echt sagen. Jetzt hast du gerade gesagt, darf ich dazwischen kriegen?
Ja, klar, natürlich.
Jetzt hast du gerade gesagt, jeder kauft etwas anderes ein von deinen Kolleginnen. Heißt das, es ist nicht, dass du jetzt sagst, so, es gibt jetzt, keine Ahnung, 20 neue Bücher und die kaufen wir jetzt, sondern geht ihr auf Messen gemeinsam und dann sagt einer, ach, das Buch wäre, glaube ich, toll und das andere oder unsere Kunden würden gerne, das ist das Genre, was unsere Kunden besonders, also das ist so eine Gemeinschaftsentscheidung.
Es ist unterschiedlich. Wir würden sehr gerne alle zusammen zur Buchmesse fahren, auch zur Leipziger Buchmesse, aber das schaffen wir nicht, weil gerade zu diesen Zeiten ist halt auch bei uns relativ viel los. Zu den Messezeiten sind viele Kundinnen und Kunden sehr interessiert dran, was gibt es Neues. Dann wird ja die verschiedenen Buchpreise werden ja genau in dieser Zeit verliehen. Also das ist für uns schon eine Saison, gerade die Frankfurter Buchmesse, da geht es schon aufs Weihnachtsgeschäft zu. Das können wir leider nicht alle zusammen dahin reisen. Wir informieren uns durch Forscher, anschauen, durch Kataloge, Vertreterbesuche, auch durch die sozialen Medien, durch verschiedene Buchblogger. Und so tragen wir das zusammen. Also den Hauptteil der Belletristik und des Krimis kaufe ich ein. Kinder- und Jugendbuch machen Kolleginnen. So diese, bei uns heißt das Non-Book, dieser liebevolle Krimskrams, den wir noch haben. Das kaufen wir oft zusammen ein. Das wirft jeder so mal in den Raum, was er oder sie gern hätte. Aber wenn während des Jahres, wenn eine Kollegin sagt, du, ich habe da einen Roman gelesen, der ist total super, dann bestellt sie den einfach ein paar Mal und stellt ihn hin, weil wenn man was mit Leidenschaft über was sprechen kann, dann verkauft sich das gut und dann begeistert es die Kunden und da würde ich ja niemals Nein sagen.
Nee, das wäre auch nicht, das wäre auch eigentlich. Aber du sagst verkaufen, ich glaube, bei Büchern ist es ja so, da fragt ja auch keiner, kann ich mir vorstellen, nach dem Preis, ja, sondern ich hätte gern dieses Buch und das ist, du gehst ja nicht in eine Buchhandlung, es sei denn, das ist ein Schulbuch oder sowas, ja, was du halt kaufen musst, ja, sondern du gehst ja da rein zu deinem eigenen Vergnügen. Soweit sind wir ja mittlerweile nach den vielen Jahren, wo das früher, ganz, ganz früher halt eben anders war. Du liest zu deinem Vergnügen und ich glaube, da habt ihr gar nicht so dieses Problem, ist das Buch zu teuer oder ich glaube, das gibt's bei euch gar nicht, diese Fragen, oder?
Also es ist eher bei Geschenken so, aber da fragen wir vorher ab, was haben Sie sich vorgestellt? Möchten Sie lieber ein Taschenbuch? Möchten Sie ein gebundenes? Also sehr hochpreisig sind natürlich irgendwelche Bildbände, Kunstbände, sowas. Da spricht man schon mal über einen Preis. Aber wenn jemand auf einen neuen Roman von irgendeinem Autor wartet, den er gut findet, da wird nicht nach dem Preis gefragt, nein.
Ich finde auch immer interessant, wenn man an der Kasse steht, rechts sind so die Empfehlungen der einzelnen Mitarbeiterin. Und da frage ich mich, muss man Bücherwurm sein? Also das ist eine richtige Herzensangelegenheit.
Ja, sonst hast du keine Chance. Also wir müssen ja viel lesen und wir müssen auch viel vorab gelesen haben. Ja. Die Verlage stellen uns ja freundlicherweise auch diese Leseexemplare zur Verfügung, dass wir einfach schon sehen, bevor die Bücher auf den Markt kommen, ist das was für uns, passt es in unser Sortiment. Manchmal haben wir schon konkrete Kunden oder Kundinnen im Kopf, denen wir das empfehlen können, weil diejenige das den Vorgänger mochte oder was in der Art. Also so kaufen wir ein und natürlich lesen wir nicht alles zu Ende, was wir angefangen haben. Wenn du was blöd findest, dann hörst du auch auf, aber eigentlich muss das sein.
Also ihr habt quasi euer Hobby zum Beruf gemacht.
Ja. Es ist nur nicht so, wie viele glauben, dass wir während der Arbeitszeit lesen können. Nee, das höre ich oft, gerade wenn wir Schülerpraktikantinnen da haben. Die sagen dann, und wann lest ihr jetzt während der Arbeitszeit? Das geht halt leider nicht.
Leider, aber ist doch auch schön, dass ihr diese Zeit gar nicht habt, oder? Dass ihr einfach so viele Kunden habt und Gäste in eurem Laden, dass ihr einfach gut beschäftigt seid und einfach nicht zum Lesen kommt. Das ist doch eigentlich auch wunderbar.
Bevor wir zu unserem Baustellenteil kommen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar, wie schätzt du die Zukunft des Buchs ein? Wird irgendwann das E-Book Bücher ersetzen? Oder glaubst du, das Buch wird immer, also mir persönlich ist es immer lieber, ein Buch mitzunehmen oder ein Buch in der Hand zu halten, zu lesen, finde ich viel angenehmer. Ich habe aber auch schon die Situation gehabt im Urlaub. Da habe ich gesagt, Mensch, jetzt ist mein Buch gerade fertig, ne? Dann ist man im Ausland, würde gerne noch was lesen, hat kein deutsches Buch zur Hand und dann wäre so ein E-Book, könnte man sich einfach was runterladen, ja? Also, wie schätzt du das ein?
Also so ähnlich ist der Trend bei uns. Also das spiegelt es ziemlich gut wider, dass wir verkaufen ja auch die E-Book-Reader, die Tolinos, die halt einerseits an den stationären Buchhandel gekoppelt sind, aber auch die Möglichkeit zur Onleihe haben. Das heißt, du kannst dir in der Heidelberger Stadtbücherei auch Bücher ausleihen. Die kannst du dann eine bestimmte Zeit lang, ist dieser Link dann verfügbar und so lange kannst du es dann lesen. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Kundinnen und Kunden sagen, ich nehme das für einen Urlaub oder für bestimmte Sachen. Man kann zum Beispiel ja auch ein PDF sehr gut darauf lesen. Das heißt, ich nutze es fürs Geschäft, um das besser darstellbar zu machen, weil es angenehmer zu lesen ist als am Computer oder am Tablet. Und es ist genau, wie du gesagt hast, man hat halt endlos Nachschub, wenn man im Urlaub ist und das, was man dabei hat, hat man schon zu Ende gelesen oder man hat doch Lust auf was anderes, dann kann man sich da einfach was runterladen. Und ich glaube, dass die meisten Leute zweigleisig fahren, dass sie tatsächlich noch Print-Exemplare kaufen und dann für den Urlaub eher den Reader nehmen. Und was wir auch schon hatten in letzter Zeit, waren ältere Kundschaft, die gesagt hat, sie haben Probleme mit den Augen, weil man die Schriftgröße sehr, sehr gut anpassen kann. Und die Printexemplare an Großdrucken sind einfach sehr begrenzt. Da gibt's nicht alles. Und so kannst du halt jedes Buch auf deinem Reader verfügbar machen und kannst die Schriftgröße halt anpassen. Das ist halt sehr angenehm. Aber wir haben noch keine Probleme, unsere Printexemplare zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie es künftig in Schulen sein wird. Da denke ich, das könnte schon der Trend dahin gehen, dass es mehr E-Books gibt oder dass es eben überhaupt Tablets gibt und die Schulbücher peu à peu verschwinden werden. Also das könnte ich mir eher vorstellen.
Ja, der Trend geht da unter Umständen hin, ja. Weil E-Books ja natürlich auch andere digitale Möglichkeiten bieten, wo man vielleicht direkt was reinschreiben kann, direkt mit Aufgaben verknüpfen und so weiter. Also da könnte man Arbeitshefte integrieren in die Schulbücher. Aber das bleibt spannend und so schnell wandelt sich die Schule nicht.
Aber in Schweden sind sie, die hatten das ja in Schweden, ja, und die sind jetzt gerade wieder zurückrudern, ja, weil sie einfach sagen, diese ganze Haptik, wenn du was schreibst, das ist was anderes, als wenn du es nur eintippst und so. Also die rudern gerade wieder zurück. Die waren ja da ganz
spannend.
Man kann es sich auch angeblich schlechter merken, das, was man gelesen hat an einem digitalen Gerät, als wenn du es als Printexemplar vor dir hast.
Ja,
ja, das glaube ich sofort. Thema Baustelle. Meine Eingangsfrage immer, spürst du es? Spürst du diese Baustelle?
Nicht wirklich. Ich spüre es privat, weil ich von der Autobahn komme und dann jetzt diese Umleitung fahre. Aber das hat sich relativ schnell sehr gut eingespielt, finde ich. Also man kommt da prima durch. Es ist bestimmt schwierig für die Anwohner dieser Umleitungsstrecke. Jetzt auch gesehen, dass die so ein kleines Männchen rausgestellt hatten. Bitte achten Sie auf die Senioren. Also ich glaube, für die Anwohner ist das spürbar. Wir merken es nicht. Also wenn irgendjemand nicht kommen kann, hatten wir ja vorhin schon erzählt, dass wir auch liefern. Und unser Lieferverkehr ist so früh, morgens oder sogar in der Nacht, dass wir das da auch nicht spüren. Die drei Großhändler, die uns beliefern, die haben ja einen Schlüssel. Das heißt, die können von 4 Uhr bis 6 Uhr oder so, in der Zeit liefern die an und da ist auch sehr wenig Verkehr.
Ist kein Verkehr, genau. Ja. Aber dass ihr mal Kunden hattet oder sowas, die einfach sagen, ich kann gar nicht zu, ich komme wegen der Baustelle.
Nee, wir haben eher von Kundinnen und Kunden gehört, die Anwohner sind der Umleitungsstrecke, die gesagt haben, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, das war auch in der Anfangszeit und da hatte ich auch das Gefühl, dass das Verkehrsaufkommen wirklich sehr erhöht ist. Da hat sich's auch morgens sehr gestaut. Ich habe auch das Gefühl, dass sich da auch das ein bisschen entspannt hat.
Genau, das hat sich ein bisschen entspannt. Ich denke, das ist klar, wenn du in so einer mehr oder weniger ruhigen Straße wohnst, ja, und hast dann plötzlich für 2,5 Jahre halt wirklich diesen permanenten Verkehr. Ich glaube schon, dass das sehr nervenaufreibend ist. Ich denke nur, dass sobald diese Dosnemer Landstraße wieder offen ist, wird sich das sofort
auf jeden Fall.
Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das ist für mich immer, wenn mich jemand anspricht, ist es für mich immer so ein kleiner Trost. Aber ich habe noch eine Frage zur Baustelle. Und zwar habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, nur mal angenommen, man würde diese Baustelle nehmen, um einen kleinen Festakt oder sowas zu machen, ja? Und du müsstest eine Lesung machen oder etwas organisieren, dass da jemand auf der Bühne liest oder so, weil ihr veranstaltet ja auch diese wunderbaren Lesungen auch in der Tiefburg und so. Hättest du so eine spontane Idee? Also ist nicht schlimm, wenn nicht, aber hättest du so eine spontane Idee, dass du sagst, also wenn sowas passieren würde, ich würde aus diesem Buch vorlesen?
Muss es denn Baustellenbezug haben?
Das wäre jetzt meine Frage, ja? Würdest du einfach sagen, jawohl, ich habe hier ein Buch, da geht es wirklich primär um eine Baustelle oder hast du einfach so ein Liebling, wo du sagst, das könnte Hanschusheim interessieren?
Ich glaube, ich würde tatsächlich was für Kinder machen, weil Baustelle ist ein großes Thema für Kinder. Da würden mir Bücher einfallen dazu. Zum Thema Baggern ist immer hoch im Kurs. Ich würde was für Kinder machen und es dann damit verbinden.
Das ist ganz großartig. Also sollten wir das jemals machen, komme ich auf dich zurück. Vielen Dank.
Du hast gesagt, du pendelst nach Hanschusheim ein. Wo wohnst du?
In Waghäusel.
Okay, also es ist ein ganzes Stück weg. Aber dann, jetzt muss ich überlegen, kommst du von der anderen Seite? Du musst morgens nicht durch die Baustelle durch.
Ja, ich fahre Dossenheim dann runter,
so rum. Okay.
Damit ich nicht durchs Neuenheimer Feld muss. Für mich ist das ein bisschen praktischer.
Okay. Und parken ist für dich kein Problem?
Parken ist schon immer ein Problem, seit ich hier arbeite. Ich bin meistens früh dran morgens. Ich bin meist die Erste, die kommt. Von daher geht es noch. In der allergrößten Not weiche ich auf unsere Einfahrt aus. Durch das, dass wir ja auch ausliefern, müssen wir dann immer tauschen. Ja. Meistens geht's irgendwie.
Okay, jetzt kommen wir noch so ein bisschen zum Hanschusheim. Die Carmen hat es gerade gesagt, ihr bereichert Hanschusheim ja auch immer mal wieder durch verschiedene Aktionen, die ihr macht. Jetzt zum Aufnahmezeitpunkt steht es uns noch bevor, eine große Krimi-Nacht.
Ja.
Wenn der Baustellen-Podcast dann ausgestrahlt ist, liegt sie schon hinter uns. Aber du kannst uns ja vielleicht sagen, was erwartest du denn von der von der Krimi-Nacht, die da geplant ist?
Also es sind tatsächlich 3 Tage. Wir dürfen das wieder in der Tiefburg machen. Da bin ich immer sehr dankbar, weil das einfach ein ganz tolles Ambiente dort ist. Und es passen natürlich halt auch ein paar mehr Leute rein als bei uns. Für uns ist es immer aufregend, weil wir unseren kompletten Hausstand sowohl von zu Hause als auch von der Bücherstube darüber schleppen. Wir haben jetzt zum 4. Mal das Krimi-Festival geplant und am Freitagabend kommt der Arno Strobel. Am Freitagnachmittag haben wir den Christoph Dittert da, der ist Autor von den 3 Fragezeichen oder einer der Autoren, da gibt es ja verschiedene. Und da machen wir einen Kinderkrimi-Nachmittag und es kommt immer ganz toll an. Der macht es richtig gut mit den Kindern. Die dürfen alles fragen, was sie wollen. Der nimmt sich super viel Zeit. Abends kommt dann die Ingrid Noll. Die ist jetzt zum 3. Mal bei uns. Mhm. Wird jetzt demnächst 90. Ich hoffe,
Heimspiel, dass
sie, ne? Ja, quasi. Genau. Sie ist ja aus Weinheim. Deswegen kommt sie auch immer gerne. Und dann konnten wir tatsächlich den Sebastian Fitzek gewinnen, was immer noch ganz unglaublich ist, weil er im November die SAP-Arena füllt und jetzt bei uns in der Tiefburg ist.
Also und meine Tochter ist ganz im Glück deswegen. Sie ist schon so aufgeregt.
Also wir sind auch ganz aufgeregt, wie das wird. Aber wir haben bisher nur Toll. Gutes über ihn auch im Persönlichen gehört. Ich glaube, das wird ein ganz toller Abend. Und sonntags kommt noch der Eva Leon Menger und beschließt dann das Festival.
Ja, toll. Also wir werden es dann ja quasi rekapitulieren, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Aber du sagst, es ist das 4. Mal, also können wir uns dann auch schon auf 2025 freuen?
26, alle 2 Jahre.
Ach, nur alle 2 Jahre?
Ja. Okay, ist ein Jahr brauche ich, um mich davon zu erholen und neu zu planen. Alle 2 Jahre machen wir das jetzt. Also Regina hat es damals ins Leben gerufen mit eher regionalen Autorinnen und Autoren. Das war die Marlene Bach und der Markus Imsweiler. Und ich glaube, es gab auch Musik und so. Und beim 2. war ich dann schon dabei. Und so nach und nach haben wir uns ein bisschen größer gemacht.
Ich erinnere mich, das war ganz toll. Das war Tom Hillenbrand im Helmstedter Herrenhaus.
Ja.
Das war auch sehr gut. Der schreibt so Krimis
so
über
kulinarische Krimis.
So kulinarische Krimis. Und da wurde dann dazu gekocht. Das war auch ganz toll.
Das ja, hat also das, auch organisiert?
Das war vor meiner Zeit, aber ich weiß das noch aus Erzählungen, ja. Das kam sehr gut an und vor allem haben auch viele Kundinnen und Kunden danach gefragt, ob wir das nicht mal wieder machen.
Ja, ich warte jetzt was. Noch auf den Nachfolgeroman. Also der Koch, der da in dem Buch ermittelt, der pausiert jetzt schon ein paar Jahre. Ich hoffe, dass der Tom Hillenbrand ein neues Buch rausbringt.
Der schreibt gerade eher so Science-Fiction-Romane.
Ja, genau.
Also so ein bisschen Krimi und Science-Fiction. Der hat jetzt gerade ein neues rausgebracht, Lieferdienst. Oh. Das ist ganz skurril.
Also schon den ersten Buchtipp.
Ja, soll ich es dir aufschreiben?
Nina, zum Abschluss gibt es immer eine kleine Frage und da wäre sozusagen dein Bücherwissen über Handschussheim gefragt.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, Achtung. Im Jahrbuch, im Handschussheimer Jahrbuch wurde dieses Jahr ein Handschussheimer Literat vorgestellt. Weißt du, wer es war? Ein Mann, der lange in Handschussheim gewohnt hat.
Der Herr Peusel.
Genau.
Manfred Peusel, ja.
Perfekt. Gut.
Wow. Sehr gut.
Kurz überlegt, aber sie hat es
ja. Genau, ja.
Das Buch heißt Gassenjunge.
Ganz genau, ja. Der Herr Gentner hatte auch Kontakt mit ihm.
Ja.
Hat er mir erzählt, ja, und wir hatten das Buch auch da und der Autor hat auch bei uns angerufen, hat darum gebeten, das auszulegen, was wir dann natürlich auch gerne gemacht haben. Und das ist der Vater von dem Philipp Peusel, von dem Sänger.
Wieder was gelernt.
So schließt sich der
so
Kreis.
Schließt
ne?
sich der Kreis,
also
ja.
Gassenjunge, ich glaube eine Kindheit in Handschussheim, so irgendwie ist der
das schreibe ich mir jetzt wirklich auf.
Und spielt in der Nachkriegszeit und ist so ein bisschen eine Lebensgeschichte von dem Herrn Peusel.
Genau.
Ja, also Carmen, jetzt haben wir beide unsere Buchtipps mitgenommen.
Ja, ich freue mich. Aber so ist es immer, wenn du irgendwas mit der Bücherstube zu tun hast.
Du Schön.
Gehst erquickt raus.
Ja. Vielen Dank, Nina, dass du heute da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Dankeschön.
Wir schließen mit unserem alten Spruch, fahr nicht fort, kauf am Ort. Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Feierabend.